Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Und auch heute ist die Documenta unser erstes Thema. Nach den diversen deutschen Verantwortlichen dort, von Kulturstaatsministerin Claudia Roth über den Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle und die hessische Kunstministerin Angela Dorn bis zur Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann, die gestern hier in Kultur heute zu hören war. Nach all diesen also hat sich gestern Abend dann auch das Documenta-Kuratoren-Kollektiv Ruhan Grupa erklärt zu der in Teilen antisemitischen Arbeit der Gruppe Tarik Padi. Schriftlich und zwar so:
Wir haben kollektiv dabei versagt, auf dem Bild die Figur zu erkennen, die klassische Stereotype des Antisemitismus heraufbeschwört. Wir sehen ein, dass das unser Fehler war. Wir bedauern, dass dieses Stereotyp Gefühle von Enttäuschung, Scham, Frustration und Verrat bei den Betrachtern ausgelöst hat. Auch das Leid und die Angst derjenigen, die es in Kassel oder in den Medien gesehen haben.
Ein Ausschnitt aus der Entschuldigung des Kuratorenkollektivs Ruhan Grupa. Gleich eine Stellungnahme des Kollektivs Tarik Padi, das die Arbeit mit dem Titel People's Justice mit zur Documenta gebracht hat. Und ein Gespräch mit dem Indonesien-Experten Detlef Gericke vom Goethe-Institut. Außerdem eine Zwischenbilanz der Klagenfurter Literaturtage und Goethes Wahlverwandtschaften auf der Bühne in Frankfurt. People's Justice, ich habe es gesagt, heißt die großformatige Arbeit, die das indonesische Künstler- und Aktivistenkollektiv Tarik Padi vor rund 20 Jahren für Proteste gegen Kolonialismus, Kapitalismus und Diktatur gemalt hat. Inzwischen ist sie nicht mehr zu sehen, die Arbeit auf der Documenta, weil vor allem eine Karikatur darauf eindeutig antisemitisch ist. Wir haben heute Tarik Padi erreicht und ihnen Fragen gestellt und Antworten bekommen von Bayu Widodo, der die Antworten auf der Documenta stehend in sein Mobiltelefon gesprochen hat. Meine erste Frage war die nach den kulturellen Kontexten. In Indonesien wird die Karikatur womöglich und offensichtlich anders verstanden als in Europa. Hat Tarik Padi Verständnis dafür, dass solche pauschalen Parallelisierungen einer Glaubensrichtung mit dem Kapitalismus nicht akzeptabel sind?
Unser Verständnis ist, dass der Staat Israel nicht dasselbe ist wie die jüdische Religion. Als dieses Werk vor 20 Jahren entstanden ist, haben wir die Sensibilität und Komplexität der Beziehung zwischen den beiden nicht verstanden.
Es geht ja im Kern um eine Karikatur, die einen Juden zeigt mit scharfen Reißzähnen und mit einer Zigarre im Mund als Verkörperung eben des Kapitalismus. Wie war diese Karikatur denn gemeint aus Sicht von Tarik Padi?
Das soll keine Darstellung des jüdischen Kapitalismus sein, sondern eine Darstellung des Staates Israel. Dieser hat angeblich zusammen mit anderen westlichen Mächten, die auf dem Bild daneben dargestellt sind, die Militärdiktatur von Suharto unterstützt. Die Reißzähne der Figur stehen für die militärische Unterstützung westlicher Länder für Suharto. Daraus ist später die militärische Gewalt entstanden, die wir selbst erlebt haben.
Diese Karikatur auf People's Justice, die ist offensichtlich europäisch inspiriert. Sie sieht aus wie antisemitische Karikaturen aus den 20er und 30er Jahren in Deutschland. Wie kommt eine solche Bildsprache eigentlich auf ein solches Banner, das bei Protesten dann in Indonesien gezeigt wurde?
In Indonesien verstehen nicht viele, welche visuellen Referenzen der Antisemitismus im Europa der 1920er Jahre hat, was sich hier auch in der falschen Darstellung auf diesem Bild widerspiegelt. Was wir damit repräsentieren wollten, ist der Staat Israel, nicht die jüdische Nation oder das jüdische Volk.
In Deutschland gibt es Antisemitismus. Die deutsche Vergangenheit verpflichtet uns in besonderer Weise, etwas dagegen zu tun. Gibt es auch in Indonesien ein Nachdenken über Antisemitismus?
In Indonesien wird kaum über Antisemitismus nachgedacht. Im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg lernen wir nur wenig über den Holocaust in Deutschland.
Gibt es in Indonesien, das ja unter Kolonialismus gelitten hat und leidet, ein Nachdenken über Rassismus?
Rassismus ist ein großes Problem in Indonesien, weil dort hunderte verschiedene Ethnien zusammenleben. Aber Nachdenken oder Diskussionen über Rassismus finden kaum statt, obwohl rassistische Gewalt weit verbreitet ist.
Bayu Widodo vom Kollektiv Taring Padi. Ihm war es wichtig, im Anschluss an meine Fragen noch eine Stellungnahme abzugeben. Diese hier.
Wir bedauern zutiefst, in welchem Ausmaß die Bildsprache unserer Arbeit People's Justice so viele Menschen beleidigt hat. Wir entschuldigen uns bei allen Besuchern und Mitarbeitern der Documenta 15, der Öffentlichkeit in Deutschland und insbesondere der jüdischen Gemeinde. Wir haben aus unserem Fehler gelernt und erkennen jetzt, dass unsere Bildsprache im historischen Kontext Deutschlands eine spezifische Bedeutung bekommen hat. Daher haben wir das Banner zusammen mit der Documenta 15 entfernt.
Bayu Widodo vom Kollektiv Taring Padi über die eigene Arbeit und die antisemitische Karikatur als Teil dieser Arbeit. Die Übersetzung stammte von der Übersetzerin von Taring Padi. Detlef Gericke war Programmleiter des Goethe-Instituts Jakarta und der Region Südostasien. Herr Gericke, muss man nicht auch aus indonesischer Perspektive eine solche Karikatur, die suggeriert, Juden seien kapitalistische Blutsauger, als antisemitisch erkennen?
Können Sie mich hören?
Ja, ich kann Sie hören. Können Sie mich hören? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt.
Ja, kann Sie sehr gut hören. Man muss wissen, dass es eine jüdische Migration nach Indonesien nahezu nie gegeben hat, nicht gegeben hat, dass es keine jüdischen Communities gibt und dieses Thema in Indonesien überhaupt nicht präsent ist. Es gibt andere Themen, die sehr präsent sind, aber nicht das des Holocaust und des Antisemitismus. Persönlich würde ich sagen, ich verkehre nicht mit Antisemiten. Ne? Ich verkehre nicht. Wenn ich merke, dass jemand Antisemit ist, breche ich den Kontakt ab. Die Leute von Taring Padi und Ruang Rupa kenne ich seit 22 Jahren und ich werde diesen Kontakt nie abbrechen, weil ich weiß, es sind keine Antisemiten. Die haben daneben gegriffen, nicht wissend, was sie damals vor 20 Jahren einer von ihnen gemalt hat und haben da was aufgehängt, was unmöglich ist. Das darf man bei uns nicht aufhängen und das haben sie gemerkt und sich dafür entschuldigt.
Sie meinen, die haben das Bild ausgepackt und wussten nicht mehr, was drauf ist?
Dieses Bild ist ja unglaublich komplex. Ich habe es nie live gesehen mit eigenen Augen, sondern nur in den Darstellungen durch die Zeitung und so weiter. Es ist ganz komplex und diese widerliche antisemitische Karikatur ist, glaube ich, so groß wie eine halbe Faust. Und das auf einem Bild von 12x4 Metern. Natürlich muss man sowas genau durchgucken. Das ist jetzt keine Entschuldigung. Es ist nur eine Feststellung. Es ist ein kleines Element innerhalb dieser Gesamtkonstellation gewesen und denen entgangen. Keine Entschuldigung, aber sie haben es nicht gemerkt.
Wir wissen, das Bild ist vor 20 Jahren entstanden. Da hat man offensichtlich nach symbolhaften Bildern für Juden gesucht, unterstelle ich jetzt mal, und das irgendwo gefunden und dann sozusagen kopiert? Oder wie stellen Sie sich das vor?
Ich glaube nicht, dass man nach Bildern von Juden gesucht hat. Wie gesagt, das ist kein Thema in Indonesien. Man hat Bilder gesucht für Autokratie, Militärdiktatur, bürokratische Korruption, Unterdrückung von ganzen Ethnien und Minderheiten und Ausplünderung von ganzen Teilen der Insel, Umweltverbrechen. Nach solchen Bildern hat man gesucht.
Das ist die Erfahrung, die man damals gemacht hat.
Das war das Erbe der Suharto-Zeit, die 33 Jahre lang eben das Land geprägt hat. Und die Gruppen Ruang Rupa und Taring Padi gründeten sich in der Zeit, wo diese Autokratie von der Bevölkerung abgewählt und wegdemonstriert wurde unter Einsatz ihres Lebens. Und sie haben das geschafft. Aus der Autokratie wurde eine Demokratie, aus der absoluten Kontrolle der Medien und der Künste wurde die absolute Freiheit der Künste. Und bis heute, muss man sagen.
Soweit vielleicht nochmal eine Einschätzung dieser Protestbewegung. Es wird ja im Augenblick auch eine Parallele hergestellt zu den Mohammed-Karikaturen Anfang der 2000er Jahre. Es ist ungefähr die gleiche Zeit. Da gab es große Empörung unter Musliminnen und Muslimen. Die wurden sogar von einigen als Rechtfertigung für Mord angesehen. Sind diese Mohammed-Karikaturen auch in Indonesien wahrgenommen worden? Und wenn ja, wie?
Ja, die wurden auch wahrgenommen. Da kann ich Ihnen jetzt nicht wirklich eine Antwort geben, die jetzt Hand und Fuß hat. Ich denke, der Bezug zu den Mohammed-Karturen, den macht man, um den Indonesiern die Emotionalität zu erklären, mit der wir auf dieses Bild reagieren. So, schaut mal, ihr versteht jetzt nicht, warum hier alles explodiert und fürchterlich wütend ist und sich angegriffen fühlt. Erinnert euch mal, wie das damals war mit den Mohammed-Karikaturen, wie man reagiert hat in den muslimischen Communities. Und dann gibt es, glaube ich, so eine Art Verstehen. Ich glaube, man muss gar nicht so weit greifen wie die Mohammed. Man kann sagen, stellt euch mal vor, der versteckte Sockel vom Borobudur mit den nackten, kupulierenden Menschenleibern wäre nicht mehr versteckt, sondern würde öffentlich in Jakarta ausgehängt. Jakarta, Yogyakarta oder so. Ein riesiger Protest wäre die Reaktion, obwohl es eigene Bilder aus der eigenen Kultur sind, nur eben einige hundert Jahre entfernt. Was damals gemacht würde, würde man heute nicht mehr akzeptieren.
Das wäre also ein mögliches Bild. Damit sind wir ja mitten darin, uns zu überlegen, wie wir uns eigentlich verständigen zwischen den Kulturen. Sie sind da ein Experte dafür, für den internationalen Austausch.
Man wird da ganz bescheiden.
Ja, aber kann das gelingen? Ist das jetzt der Beginn, ins Gespräch miteinander zu kommen, zum Beispiel auch über Antisemitismus?
Ja, also was ich heute früh gelesen habe, hat mich gerührt. Also erst Ruang Rupas Stellungnahme und Entschuldigung aus vollstem Herzen. Ich glaube diese Entschuldigung. Und Taryn Paddys Stellungnahme und auch Entschuldigung. Ich glaube sie.
Detlef Gericke, ehemaliger Programmleiter des Goethe-Instituts Jakarta und der Region Südostasien. Vielen Dank. Damit von der Documenta zu einem anderen kulturellen Großereignis, den Klagenfurter Literaturtagen und zu dem dort zu verleihenden Bachmann-Preis. Der wird vergeben an Texte, die in Klagenfurt von den Autorinnen und Autoren live vor Publikum und Jury vorgetragen werden. Live vor Publikum muss man sagen, diesmal wieder nach 2 Jahren per Videoschalte. Für Kultur heute ist Holger Heimann in Klagenfurt. Herr Heimann, das ist ja eine Veranstaltung, deren Format schon Kult ist, aktuelle Literatur sehr nah und dann noch mit dem Adrenalin des Wettbewerbs. Wie spannend ist es denn diesmal?
Na, das ist schon spannend und wie Sie sagen, Klagenfurt lebt ja von der Begegnung. Also es ist schon nach den 2 Corona-Jahren, wo das über Bildschirme gelaufen ist, ist das schon was anderes, dass das jetzt wieder hier stattfindet. Einen klaren Favoriten gibt es bisher noch nicht. Nicht diesen einen magischen Klagenfurt-Moment, wo man sofort weiß, das ist jetzt der Siegertext, aber doch 2 Auftritte, die hervorstachen. Also heute am Vormittag hat Anna Marwan gelesen, das ist eine Autorin, die aus Slowenien stammt und in Österreich lebt. Wechselkröte, so der Titel des Beitrags, den sie gelesen hat, der erzählt von einer Frau, die sich allein aufs Land zurückzieht. Das ist ein sehr atmosphärischer Text, der subtil changiert zwischen Idylle und Bedrohung, der melancholisch ist, aber auch humorvoll. Ja, und mein Favorit, der hat schon gestern gelesen, Alexandru Buluș heißt der, ein Lyriker, der in Rumänien aufgewachsen ist und im Alter von 13 Jahren dann mit seiner Familie nach Deutschland emigrierte. Und ja, sein sehr gut vorgetragener Beitrag, der reflektiert die Geschichte eines Heimatverlustes. Der heißt »Einige Landesgrenzen weiter östlich von hier aus gesehen«.
Wie ist die Geschichte, die er erzählt?
Das ist ein Text, der auf verschlungene, kunstvolle Weise die Frage nach Heimat stellt und zugleich ist es eine Identitätssuche. Erzählt wird von einem Mann und dessen Nachdenken über seine unwiederbringlich verlorene Kindheit in Rumänien und dann eben auch die Zumutung des neuen Lebens. Ist er wirklich angekommen oder für immer ein Unzugehöriger? Das ist eine Seelenstudie, in die zugleich viel äußere Welt einfließt. Buluș folgt dem Gedankenstrom seiner Figur, also eine Assoziation stößt da die nächste an, eine Frage führt zu einer weiteren Frage. Und das Spannende ist, dass dieses Nachdenken vom Individuellen zum Universellen führt und letztlich zu einer Kernfrage, was bestimmt das Ich? Wir hören einfach mal einen Ausschnitt.
Er hatte sein Leben auf ein einfaches geometrisches Modell reduziert. Seit der Katastrophe, die ihn zu einem Konsequenzenfürchtigen, einem Gefühlsinvaliden, einem entgeisterten Heimatunfähigen und was sonst noch mutieren ließ, hat er Kreise um sich gezogen. Von dort aus nahm er 3 Menschentypen wahr: Passanten, Tangenten, Sekanten.
Ja, soweit. Das sind immer wieder bestechende Bilder, die der Autor findet. Die Jury lobte ein präzises Spiel mit der Sprache. Und genau das, würde ich sagen, macht im Grunde genommen die große Qualität dieses Beitrags auch aus.
Ja, auch Wörter verwendet, die nicht selbstverständlich sind in der Sprache, über die man nachdenken muss. Wie zeigt sich denn der Jahrgang insgesamt? Man wird noch nicht so viel sagen können, weil wir ja noch nicht durch sind mit dem Jahrgang, aber gibt es schon erste Eindrücke von Ihnen, die alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer betreffen?
Also man kann zumindest sagen, dass es bislang kaum einen Text mit einer Ausnahme vielleicht gab, der durchgefallen ist, aber eben auch keinen, der weit herausragte. Es ging oft um existenzielle Erfahrungen in den Texten, um Tod, Heimatverlust, um den Umgang mit Trauer, um verlorene Sicherheiten und Bindung. Und in vielen Texten konnte man Figuren begegnen, die sich ja mehr oder weniger verzweifelt feste, stabile Strukturen zu geben versuchen. Auffällig für mich war auch, dass Klagenfurt immer internationaler wird. Schon in den Vorjahren war das zu bemerken. Und ich denke, das kann man auch als eine Art Spiegel der deutschsprachigen Literatur sehen. In diesem Jahr sind zum Beispiel 4 Autoren dabei, die mit mehreren Sprachen aufgewachsen sind und also interkulturell geprägt wurden. Sie sind wie Bulusch in Rumänien, wie Marwan in Slowenien oder auch in Bagdad oder Teheran groß geworden. Und all diese Autoren haben wir schon gehört und ich denke, die bringen vielleicht so noch ein stärker ausgeprägtes Sprachbewusstsein auch mit.
Ich habe es gesagt, 2 Corona-Jahre gab es nur per Videoschalte in Klagenfurt. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Vorort? Was ist anders als vorher?
Ja, da ist tatsächlich manches anders, als man es gewohnt ist von den Jahren vorher. Die Autorinnen und Autoren, die lesen ihre Texte nicht mehr drin im ORF-Theater, Aug in Aug mit der Jury, sondern draußen im Garten, wo es doch um einiges stimmungsvoller zugeht, auch lebendiger, während die Jury eben wie gewohnt drin ihren Platz hat. Die Lesungen und Diskussionen werden dann nach drin bzw. nach draußen übertragen. Die Idee dahinter ist, dass die Autorinnen und Autoren so ungezwungener und freier auftreten können sollen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so war, wenngleich einige Autoren, die ich gefragt habe, bestätigt haben, dass sie sich in dieser Konstellation doch insgesamt sehr wohl gefühlt haben. Irgendwie seltsam war diese künstliche Trennung schon, die ja einfach nichts mit Corona-Schutzmaßnahmen zu tun hatte, weil was so für mich verloren gegangen ist, ist die unmittelbare Interaktion zwischen Jury und Autoren.
Holger Heimann von den Klagenfurter Literaturtagen. Vielen Dank. Am Sonntag gibt es hier in Kultur heute eine Bilanz der Klagenfurter Literaturtage. Von der aktuellen Avantgarde jetzt zur historischen, die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang Goethe, die erzählen vom Konflikt zwischen Leidenschaft und Vernunft, der dann am Ende ins Chaos führt und tragisch endet. So sieht's manchmal aus, wenn man das Chaos verhindern will. Man schafft es erst. Die Wahlverwandtschaften sind bis heute Vorbild für zahlreiche Filme, Romane und Theaterstücke, die sich mit diesem Thema des scheinbar aufgeklärten Partnerwechsels beschäftigen. Die Regisseurin Lisa Nielebock allerdings geht am Schauspiel Frankfurt nun zurück zum Original. Auf der großen Bühne, aber nur mit 4 Menschen. Christian Gampert hat das gesehen.
Wenn man am Frankfurter Schauspiel eine Stoff- oder Stückvorlage zu den Wirrnissen des Sexus sucht, dann stößt man nicht auf François Truffaut, auf Caudalot de Laclos oder etwas härter auf Heiner Müller. Nein, man stößt auf Goethe, liegt auch nahe, das Goethe-Geburtshaus befindet sich um die Ecke. Das Verfahren hat aber Nachteile. Während die Nouvelle Vague-Autoren eher spielerisch bleiben und es in den Liaisons dangereuses etwas heftiger zur Sache geht, was alles Anknüpfungspunkte für heute ergibt, bietet Goethe eine chemisch korrekte, Anfang des 19. Jahrhunderts aufwühlende, aber für heute kreuzbrave Familienaufstellung. Das erotische Viereck ist wie am Reißbrett entworfen und man müsste sich nun etwas einfallen lassen, um es für heute lesbar zu machen. Die Regisseurin Lisa Nielebock trifft eine eigentlich sympathische, letztlich aber verhängnisvolle Entscheidung. Mitten im sonst üblichen postmodernen Video- und Effektgezappel will sie ganz traditionelles, auf Sprache und Figuren und psychologische Feinheiten konzentriertes Theater machen. Sie stellt 4 Schauspieler in völlig neutralem Outfit auf eine in die ersten Stuhlreihen ragende Planke. Ein Laufsteg, einsame Insel, Sonnendeck, Kaimauer, Fechtplanche. Sonst nichts, nur Licht und diese nicht gerade körperbetonte Kleidung. Dann macht der ältere Mann, gespielt von Heiko Raulin, den verhängnisvollen Vorschlag.
Ich muss ja gestehen, dass ich schon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe. Es betrifft unseren Freund Otto. Du kennst die traurige Lage, in die er um sein Verschulden gesetzt ist. Ich möchte, dass wir ihn noch einige Zeit zu uns nehmen.
Lisa Nielebock lässt die Figuren nun merkwürdige Pläne auf die Planken zeichnen. Das ganze Gut soll ja ausgemessen vermessen werden, so wie die Inszenierung die Gefühle ausmessen will, aber nicht kann. Das liegt daran, dass es in Frankfurt so viel Gefühl gar nicht gibt. Den ganzen Abend lang wird nicht klar, was denn das erotisch Anziehende an dem Hauptmann Otto sein soll. Thorsten Flassig steht wie ein androgynes Erstsemester schüchtern herum, redet pathetisch und klimpert ein bisschen auf der Gitarre. Warum eine gestandene, reife Frau wie die Charlotte der Manja Cool den plötzlich küsst, ist ziemlich unbegreiflich. Langeweile, Midlife-Crisis, noch freie Kapazitäten? Eduard, bei Heiko Raulin ein viriler, aber gut erzogener Manager-Typ, ist für Charlotte eigentlich genau der richtige Mann. Und warum der ausgerechnet die stille Ottilie begehrenswert findet, ist schon bei Goethe ein Rätsel, eine Projektion, wird in der Frankfurter Aufführung aber nun vollends bizarr. Denn Marta Kisima spielt diese Ottilie als das absolute Gegenteil auch von verstecktem Sex-Appeal. Es ist dieses Ungleichgewicht zwischen den Figuren, Paaren, die die sowieso schon arg literaturlastige Inszenierung nun völlig aushebelt. Hier die Erwachsenen, das Elternpaar, das sich auf seltsame Abwege begibt. Dort zwei Jungschauspieler, die ihre Rollen nicht annähernd tragen können. Die Chemie stimmt nicht. Alle reden gepflegt und sehr leise vor sich hin. Alles ist hochsymbolisch aufgeladen, wird aber psychologisch nicht eingelöst. Eduard und Ottilie haben, da wird ausführlich herumgekritzelt, die identische Handschrift, wie schön. Eine Attraktion füreinander haben sie nicht. Aber alle müssen sich auf dem Bühnenboden schmutzig machen. Manja Cool als Charlotte hält sich weitgehend heraus, auch ihre Schwangerschaft ist mehr Behauptung als traumatisches Ereignis. Eduard ist im Krieg, das Kind stirbt, Ottilie hungert sich zu Tode. All das wird wie unter Mikroskop dahererzählt, aber nur andeutungsweise gespielt. Im kleinen Kammerspiel mag das angehen, im großen Haus geht das unter.
So lässt sich doch so viel sagen, dass man sich eben am besten entschließt, abzuwarten, was die Zukunft uns lehrt. Wenn man gerade keine Ahnung hat, wie eine Sache verlaufen soll.
Die Katastrophe, die entsteht, wenn man sich in der Liebe nicht entscheidet, die wird hier nicht erzählt. Eine erstaunlich leblose Veranstaltung.
Christian Gampert über Goethes Wahlverwandtschaften in Frankfurt. Die Kulturmeldung hat Henning Hubert und da geht es, wie könnte es anders sein, auch noch einmal um die Documenta.
Und um Kassel. Auf die Erklärung von Olaf Scholz hin, doch nicht zur Kunstausstellung Documenta zu kommen, hat der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle einen Brief an den Bundeskanzler geschrieben. Der OB halte die Besuchsabsage für unangemessen, da so die Documenta quasi unter Generalverdacht gestellt werde. So zitiert jedenfalls die Hessische Niedersächsische Allgemeine einen Rathaussprecher. Mehr Details wurden nicht bekannt, da der Brief nicht öffentlich ist. Kanzler Scholz hatte seine Absage mit Blick auf den Antisemitismus-Eklat bei der Weltkunstausstellung Documenta erklärt. Energie für Kultur, überschreibt der Deutsche Kulturrat seinen Appell. Er fordert die Unterstützung von Kultureinrichtungen bei den Energiekosten. Der Verband will für sie von Bund, Ländern und Kommunen zusätzliches Geld bereits in diesem Jahr. Für die kommenden Jahre müsse der Etat für die Nebenkosten erhöht werden. Der Kulturrat rechnet insgesamt mit erheblichen Preissteigerungen, auch weil viele Kulturgebäude nicht energetisch saniert sind. Vor 2 Jahren noch von Russland für den Eurovision Song Contest nominiert, hat die Rave-Band Little Big nun das Land verlassen und als Abschiedsgruß ein Antikriegslied veröffentlicht. Generation Cancellation heißt der Antikriegssong. Man sieht im satirischen bis bitterernsten Video Münder, die dicht halten durch Reißverschlüsse, die Zerstörung von Plattenbauten und Staats-TV bei der Gehirnwäsche von Zuschauern. Der Song hört sich so abgehackt an, wie es wohl dem Lebensgefühl der Musiker entspricht. Auf ihrer Website nennt die Band Little Big nun Los Angeles als ihren neuen Aufenthaltsort.
Die Kulturmeldung waren das mit Henning Hubert. Vielen Dank. Das Abtreibungsurteil des obersten Gerichtshofs in den USA, der EU-Gipfel und die Getreideausfuhren aus der Ukraine, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.